This is Rock and Roll Radio.
Oh, Journey. Der Spreeblick-Podcast vom 6. Oktober 2006. Holgi ruft an. Und zwar nochmal bei Professor Dr. Wolf Wagner. Der hat nämlich nicht nur, wie wir am letzten Dienstag gehört haben, etwas über den Kulturschock Deutschland zu erzählen, sondern auch über die Globalisierung. Und wie sich das für einen Professor Doktor gehört, ist er vor Ort gewesen, hat nämlich eine Weltreise unternommen. Viel Spaß mit Holgi und Professor Dr. Wolf Wagner.
Wolf Wagner ist Professor an der Fachhochschule in Erfurt, Fachbereich Sozialwesen und Buchautor. Kulturschock Deutschland Revisited heißt sein letztes Werk. Interessant aber auch, dass er eine Weltreise gemacht hat, eine ziemlich lange, und über die habe ich mit ihm geplaudert. Guten Tag, Herr Wagner.
Ach, Herr Klein.
Sie waren 14 Monate auf Weltreise.
Ja.
Einmal richtig rum?
Richtig rum, ja.
Was haben Sie gesucht?
Ich wollte schauen, wie die Globalisierung sich denn nun tatsächlich vor Ort auswirkt.
Also wo haben Sie denn überall nachgesehen?
Na, ich bin losgefahren mit dem Flugzeug nach Moskau, dann in die Transsibirische Eisenbahn reingesessen und nach Peking gefahren, dann über Shanghai hoch, dann nach Tibet, Lhasa, und dort von dort über den Himalaya rüber nach Nepal und dann bis runter an die Spitze von Indien, dann Vietnam und dann runter auf die Südhalbkugel, Australien, Neuseeland, Südamerika, Afrika.
Sehr, sehr umfangreiches Programm. Wie hat sich die Globalisierung denn ausgewirkt vor Ort?
Das Spannende ist eben, dass wenn Sie da so rumreisen, dann merken Sie, nahezu überall drängen die Menschen sich nach amerikanischer Kultur, also nach amerikanischen Filmen, nach T-Shirts, auf denen draufsteht irgendein englischer Text, nach Jeans, also es ist sozusagen, wer hip sein will, wer ein bisschen zu Geld kommt, wer ein bisschen Ausbildung kriegt, imitiert die Amerikaner.
Überall?
Überall. Überall.
Wie kommt das denn?
Weil das ist die Kultur, die signalisiert Wohlstand, technische Perfektion, also in dem Sinne, dass man ersparende Mittel hat, das ist so die Erfolgskultur. Und die Hollywood-Filme, da sind lauter solche Leute, die am Schluss, die haben ja alle ein Happy End, die den Erfolg hinkriegen und dafür aber dann so in die Krise geraten und aber es dann doch hinkriegen, die perfekte Emotionen manipulieren, also perfekt auf dem emotionalen Klavier spielen und darum auch absolut populär sind. Also wo man hinkommt, gibt es ja diese Raubkopien, das ist ja ganz wunderbar. Sie kriegen überall den neuesten Film, der gerade eben angelaufen ist in Hollywood, kriegen sie sofort für einen halben Dollar oder für einen Dollar als Raubkopie auf DVD. Da hat sich dann irgendjemand ins Kino gesetzt mit einer Videokamera, heimlich, also so eine Klopflochkamera, und das Ding, während es da lief, abkopiert, und das wird dann weltweit vertrieben als Film, überall. Und sie glauben ja nicht, dass da jetzt einheimische Filme gekauft würden. Nein, es wird dieses Hollywood-Zeugs gekauft.
Das heißt, wenn ich irgendwo in Südostasien in einem Ort einen Starbucks finde oder einen Burger King oder sowas, dann wollten die Leute das da haben?
Ja, ganz klar.
Also Abschied vom Kulturimperialismus-Gedanken?
Ja, das ist völliger Quatsch. Also es gibt einen Kulturimperialismus, der besteht aber darin, dass wir dafür sorgen, dass unsere Zuckerbauern in Ravensburg und bei Magdeburg, dass die ihre Zuckerrüben zu besten Preisen verkaufen dürfen und darum die Zuckerrohrbauern in Afrika und in Brasilien, dass die ihr Zeugs nicht loskriegen. Das ist sozusagen der Kulturimperialismus. Dadurch halten wir die Leute arm, dadurch halten wir sie im Hunger, dadurch halten wir sie in Abhängigkeit, dass sie ihre Produkte nicht verkaufen können. Sie können ja nur jemandem was verkaufen, der selber auch was verkauft. Und da machen wir Probleme. Aber was die Kultur angeht, Starbucks in Shanghai, Starbucks, ja, da gehen die, das ist schweineteuer dazu, einen Kaffee zu trinken.
Das ist hier auch.
Ja, aber die haben ja ein Drittel des Einkommens. Oder ein Zehntel des Einkommens. aber es ist eine Frage des Prestiges. Und darum läuft der Laden dort und brummt. Es ist ja nicht so, dass die Leute durch irgendeine Imperialisten gezwungen werden könnten, jetzt bei Starbucks ihren Kaffee zu trinken. Sondern das tun die freiwillig. Die zeigen dann von dem wenigen Einkommen, das sie haben, zeigen sie was ab, damit sie da 2 Stunden sitzen und in den Magazinen, Time Magazine oder was immer da rumliegt, dann zu plättern und einen platzierten Eindruck zu machen.
Wenn ich jetzt aufhöre, die einheimische Zuckerwirtschaft zu subventionieren, damit die brasilianischen, afrikanischen Zuckerbauern ihr Zeugs verkaufen können bei uns auf dem Markt, dann werden sie ja bei uns alle arbeitslos.
Ja, wir sind ja wir hatten mal einen Anteil von 60% der Bevölkerung, der in der Landwirtschaft gearbeitet hat. Wir sind heute unter 3%. Ich kann doch nicht wegen dieser 3%, kann ich doch nicht dafür sorgen, dass es überall in der Welt unser Zucker billiger ist als der Zucker, der dort produziert wird. Das ist ja, wenn es nur unser eigener Zucker wäre, den wir. Nein, der Zucker wird ja so subventioniert, dass er überall auf der Welt billiger als der Zucker ist als der Zucker, der dort produziert wird. Unser Getreide, das wir hier so hoch subventionieren, das ist überall auf der Welt billiger als unser Getreide und macht die lokalen Märkte kaputt, macht die lokalen Bauern kaputt. Auf Griechenland, schon in Griechenland, wenn Sie auf die griechischen Insel gehen, da sehen Sie überall Terrassen, die da mal waren. Das war überall mal angebaut. Inzwischen ist es so, dass es für die dortigen Bauern billiger ist, das Getreide, Futtergetreide im Laden zu kaufen, als auf diesen Terrassen das Land selber zu bebauen, wobei sie nicht mal, also ihre eigene Arbeitszeit nicht mal rechnen. Das ist das Problem, dass wir mit unseren subventionierten Nahrungsmitteln und Agrarprodukten den Hunger in der Welt produzieren.
Kritiker oder ein Gegenargument, was häufig genannt wird, ist, wenn wir jetzt alle Subventionierungen streiten und alles dem Markt überlassen, dann haben wir ja entfesselten Raubtierkapitalismus und die Globalisierung kennt nur Opfer.
Das ist halt einfach falsch. Die Globalisierung ist nicht genügend radikal durchgeführt worden. Wir haben die Bereiche, in denen die industrialisierten Länder, gerade zum Beispiel Landwirtschaft und eine ganze Reihe anderer Produkte, wo aus politischen Gründen, also die CDU denkt halt, sie muss die Bauern subventionieren, damit die weiterhin CDU wählen. Darum wollen die nicht. Frankreich ist es ganz massiv. Keine Partei traut sich da, die Agrarsubventionen anzurühren, weil sie dann riesige Proteste hat. Dann wird ihnen wieder der Mist vors Büro gekippt. Das ist der Punkt, dass wir eine selektive Globalisierung durchgesetzt haben. Also die WTO, World Trade Organization, mit den GATT-Runden und so weiter, die haben immer für die großen Industrie, die Produkte der großen Konzerne, die sind liberalisiert worden, so dass die Länder der dritten Welt, auch wieder verkürzend so gesagt, also die ärmeren Länder des Südens, die mussten ihre Märkte aufmachen für diese Waren. Was dann dafür gesorgt hat, dass, wo sie selber kleine Pflänzchen hatten, die anfingen zu wachsen, die kaputt gegangen sind. Aber das, was sie an eigenen großen Produktbereichen hatten, Landwirtschaft und so weiter, das kam nicht ins Land und ist dann zu immer schlechteren sozusagen Handelsspannen, immer schlechteren Kaffee kostet ja immer noch so viel, wenn Sie die Inflationsrate mit reinrechnen, wie in den 50er Jahren.
So, Sie waren unterwegs, um die Auswirkungen der Globalisierung vor Ort zu betrachten. Ist die Globalisierung gut oder ist sie schlecht? Kann man es überhaupt so einfach sagen?
Das ist schwer zu sagen, aber ich bin ja als Gegner der Globalisierung abgereist.
Mit welcher Haltung genau? Also alles Böse?
Probiert, ja, also die Globalisierung macht überall die lokalen Kulturen kaputt, verschärft den Gegensatz zwischen Arm und Reich, macht die Armen noch ärmer, die armen Länder auch noch ärmer und es sorgt dafür, dass hier alle soziale Sicherung, also der Sozialstaat, die soziale Sicherung, dass die futsch geht. Das war so meine Position.
Und das Gegenteil ist richtig?
Schon annähernd. Also dass diese sozialen Sicherungssysteme hier unter Druck geraten und zum Teil kaputt gehen, das ist eben, wenn man dann in den Ländern reist und sieht, unter welchen Bedingungen die Menschen dort leben, dann fragt man sich, ist es moralisch rechtfertigbar, dass hier um unsere Länder ein Zaun gezogen wird, in denen es allen ganz wunderbar geht und unheimlich hohe Lebenserwartung und man sich mit runtergezogenen, mürrischen Mundwinkeln sozusagen versorgen lässt, ist das gerechtfertigt? Ist so ein Wohlstandschauvinismus, ist der vertretbar? Oder ist es nicht so, dass man sagen muss, ja, Globalisierung sorgt dafür, dass es in der gesamten Welt insgesamt den Leuten besser geht, aber es gleichen sich diese Verhältnisse dabei auch eher an. Also es ist so, dass es bei uns ein Stück zurückgeht und bei anderen Ländern geht's hoch. Und da kann ich einfach, wenn ich dann schon mal moralisch urteile und moralisch denke, kann ich nicht mehr für so einen Wohlstandschauvinismus eintreten. Das zum Sozialstaat. Mhm. Dann, ob das die Länder, also die Länder, die armen Länder immer ärmer macht und die reichen Länder immer reicher, da gilt das, worüber wir gerade eben geredet haben. Solange die reichen Länder ihre, also den Bereich, in dem die armen Länder was produzieren, sagen, ja, bei uns dort wird das aber nicht verkaufen. Das, da nehmen wir unsere eigenen Leute. Und hier Landwirtschaft und alle diese Bereiche letztlich aussperren, in denen diese Länder was verkaufen können, dann tritt es ein. Da ist aber die Globalisierung nicht dran schuld, sondern der Mangel an Globalisierung. Also die muss dann tatsächlich ausgedehnt werden auf alle Bereiche und nicht nur auf die Bereiche, wo die Industrieländer das Sagen haben und schon den Vorsprung haben.
Mhm. Wie ist es mit den Kulturen?
Mit den Kulturen, da ist es so, das war die Haupterkenntnis, dass ich sagen muss, wenn die Globalisierung dafür sorgt, dass die Grundrechte, die Menschenrechte überall Geltung bekommen, dann ist das eine ausgesprochen gute Sache.
Bekommen sie denn überall Geltung?
Ja, wenn die Menschen sich nach dem in kulturell sozusagen nach dem amerikanischen und europäischen Beispiel richten und sagen, da wollen wir hin, wir wollen auch diese Individualisierung erreichen, wir wollen auch diese Freiheit in der Berufswahl, Freiheit in der Wahl des Ehepartners oder des Partners überhaupt oder der Partnerin, all dieses will erreichen, kommt auf diesem Weg, ohne dass sie einen Kulturimperialismus brauchen, setzen sich die im Alltag die Gleichberechtigung, die gleiche Rechte von Mann und Frau, die Schutzrechte für Kinder, die Schutzrechte für Menschen, die nicht so richtig ins Normensystem reinpassen, setzen sich dann durch. Dann ist Globalisierung eine außerordentlich gute Sache, die dafür sorgt, dass eben die Menschenrechte sich durchsetzen.
Aber sind die Menschenrechte nicht auch wieder eine Erfindung der Industrienationen?
Nee, die Menschenrechte sind ja vom Kant eigentlich entwickelt worden. Und der ist zwar ein Europäer, aber der Kant ist in seiner Philosophie so vorgegangen, er hat gesagt, Philosophie ist das Fach, das sich nicht um die Empirie, also nicht um die Erfahrungen kümmern darf. Dafür sind die Einzelwissenschaften zuständig, die Physik oder die, während Philosophie ist Metaphysik, also ist fort der Erfahrung und hat jetzt ohne Erfahrungshintergrund gesagt, was für ein Recht muss eigentlich gelten, wenn es für alle Menschen gelten soll. Und dann hat er, ohne jetzt die Empirie herzuleiten, hat er gesagt, logisch gesehen müssen alle Menschen dann als Gleiche behandelt werden. Was eigentlich absurd ist, weil keiner ist gleich. Aber man muss, wenn man für die Menschen ein Recht sich ausdenkt, kann das nur ein Recht sein, das für alle in gleicher Weise gilt. Und schon haben wir das Gleichheitsgebot. Mhm. Und so sind alle die Menschenrechte, die da entstanden sind, also das sind dann diese sozusagen philosophischen Menschenrechte, die sind nicht eine europäische Erfindung, sondern sind sozusagen ein Gebot der Logik. Mhm. Und dieses Gebot der Logik ist auch von der UNO nach dem Zweiten Weltkrieg von allen Ländern beschlossen worden. Nur die USA und irgendwie noch so ein Land sind da nicht drin. Alle anderen haben das unterschrieben, unterstützt und das als für sie gültig anerkannt. So dass man nicht mehr von europäischen Menschenrechten sprechen kann. Was es gibt, ist in einer Reihe von Ländern, die sagen, oh, das ist ja alles nur, also zum Beispiel Mahathir, der in Malaysia, der sagt, asiatische Menschenrechte, da ist es viel wichtiger, dass die Leute was zu essen haben und die freie Rede ist ja völlig aus dem Luxusdings. Und es ist auch so, dass es wichtiger ist, dass die Wirtschaft boomt und dass die Leute Arbeit haben und nennt das dann die asiatischen Menschenrechte. Das ist aber nur ein Trick, um die eigene Herrschaft, als die eigene Dominanzkultur der Männer, also die meisten Kulturen, die da gegen angehen und sagen, hier die Menschenrechte sind eine eurozentristische Erfindung, das sind Kulturen, in denen die Männer, insbesondere die älteren Männer, eine Dominanz haben. Über die Frauen, über die Jüngeren und über die Kinder und über alle, die sie als abseitig definieren. Und die versuchen auf diese Art und Weise ihre Herrschaft und ihre Privilegien zu erhalten.
Wenn ich jetzt die Menschenrechte in irgendeine eingeborene Kultur importiere sozusagen, dann zerstöre ich aber doch letztlich diese Kultur.
Ja, aber richtig, klar. Und es hat auch verdient, zerstört zu werden. Da passieren ja die unglaublichsten Geschichten, beispielsweise Aborigines in Australien. Die Kultur der Aborigines legt fest, da ist ja alles organisiert in Clans. Mhm. War aber nicht wie in Afrika, in Clans physisch verwandter Menschen, sondern das ist diese Dreamtime. Da gibt es eine Sorte, die sind einem bestimmten Baum zugeordnet oder einer bestimmten Tierart. Und innerhalb des Clans darf nicht geheiratet werden, aber eine Person, die in einem bestimmten Verwandtschaftsgrad, also als Großnichte von demjenigen geboren wird, der mein Oberbaum-Clan-Symbol hüten muss, die muss mich heiraten. Das ist vollkommen egal, auch wenn die noch gar nicht geboren ist. Ist schon festgelegt, das Mädchen, das in dieser Position geboren wird, das muss den und den heiraten. Und wenn die nicht will, dann hat er das Recht, die zu vergewaltigen. Und als ich da in Australien war, das las ich in der Zeitung, da hat also ein 55-Jähriger eine 12-Jährige anal vergewaltigt. Das lokale Gericht hat ihn zu einem Monat Gefängnis verurteilt.
Das ist ein bisschen wenig, ne?
Weil, ja, das ist ein Skandal. Übergeordnetes Gericht hat das Urteil aufgehoben. Es gibt dort die Regelung in Australien, dass es Customary Law, also für die Aborigines gelten andere Regeln, so dass die eben nicht so an Weiser würde für diese Vergewaltigung, würde mindestens 10 Jahre Gefängnis bekommen. So dass dann gesagt wird, ah ja, wenn die das machen, dann ist das keine Vergewaltigung. Aber eine Vergewaltigung ist eine Vergewaltigung. Also eine anale Penetration ist unglaublich demütigend, schmerzhaft und sonst was. Egal von wem, also wie es geschieht. Und dazu sagen, oh, das ist Kultur und das geht ja schon seit 60.000 Jahren so und das muss, weil das ist doch ein Skandal, das kann man nicht sagen. Und so geht es durch die Bank. Also wir haben das Problem ja mit den Islamisten, dass wir sagen, es kann nicht angehen, dass für die Taliban in Afghanistan, dass die den Mädchen verbieten, in die Schule zu gehen. Das ist da, diese Kultur ist es dann einfach auch nicht wert, geschützt zu werden. Immer wieder mit diesem kantschen Gedanken darin, wie ist das? Wenn es ein Recht gibt, dann muss es für alle in gleicher Weise gelten, weil es die Menschen eben Menschen sind und nicht Frauen und Männer und Kinder und Alte und Junge. Das sind die Ausprägungen, aber für das Recht, für die Pflichten, das sind alle gleich. Das ist sozusagen der Grundgedanke der Aufklärung. Und dann auf den kann man nicht verzichten. Wissen Sie, es gibt von Rawls gibt es schöne Dings. Wie entscheide ich darüber, welche ethische Regel richtig ist? Darüber entscheide ich, indem ich den Vorhang der Unwissenheit voraussetze. Also wenn ich die Regel mache, darf ich nicht wissen, welche Position ich nachher in der Gesellschaft habe. Wenn ich natürlich ein Mann bin, erstgeborener Mann,
verstehe,
im Clan, dann werde ich für diese wunderbare Kultur sein. Wenn ich aber behindertes Kind dort drin bin und dann noch Mädchen, dann werde ich nicht für diese Rechte sein. Und es muss sozusagen unklar sein, an welche Position ich komme. Wenn das unklar ist, dann ist die Folgerung, dass es für alle in gleicher Weise gelten kann. Egal, an welcher Position ich komme, ich kann das dann bejahen. Das ist sozusagen die innere Logik des gleichen Rechtes. Das ist einfache Logik.
Was hat Sie am meisten fasziniert auf Ihrer Reise?
Zu sehen, einerseits wie nahezu alles drängt hin zu dieser Europa westlichen Kultur und zu sehen, wie es eben wie dann einige politische Größen versuchen, das aufzuhalten, weil es sie natürlich und insbesondere eben die Männer in ihren zentralen Privilegien bedroht und dagegen wird angegangen.
Ist es aufzuhalten?
Das ist aufzuhalten. Also ich glaube, die haben keine gute Karten. Aber der Islamismus und diese ganzen fundamentalistischen, auch die amerikanisch-christlichen fundamentalistischen Bewegungen sind der Versuch, solche privilegierte Positionen gegen diese globale Entwicklung zu behalten, denke ich. Fasziniert hat mich auch noch, wo immer sie eigentlich hinkommen, wie ja unglaublich lebendig die Leute sind, wie sie mit Lebenssituationen umgehen, wo man sich jetzt hier als Europäer überhaupt nicht vorstellen kann, wie kann ich denn unter solchen Bedingungen leben? Und wie das auch mit einer relativ großen, weil sie es natürlich auch nicht anders können, aber miteinander mit einer großen Kommunikationsfähigkeit und Fröhlichkeit machen. Mhm. Das klingt jetzt ganz komisch, aber ich habe einen Freund, der aus Afrika, der viele Jahre schon in Deutschland lebt, und fragte ihn nach ein paar Jahren, was ihn eigentlich am meisten überrascht hat und ihm fremd vorgekommen ist, als er hier nach Deutschland gekommen ist. Dann sagt er, naja, es waren drei Sachen. Das erste ist, ihr seid hier immer allein. Wir sind da in Westafrika nie allein. Hat auch in anderen Teilen Afrikas so, also die Leute, man ist nicht allein, man ist immer zusammen. Es ist immer, man ist immer in einer Gruppe. Mhm. Das zweite war, ja, ihr redet eigentlich ganz wenig. Bei uns wird ständig geredet. Alle reden immer. Mhm. Und das dritte war, ihr hört auch noch zu. Also bei uns hört man nicht zu, wenn die anderen reden, sondern jeder redet so vor sich hin und es entsteht aus diesem Reden, entsteht wie im osmotischen Prozess, entsteht dann so eine dominante Meinung. Also dass man sagt, naja gut, dann machen wir das so. Das Palaver ist nicht eine Auseinandersetzung mit Argumenten und Gegenargumenten, sondern es ist ein solches Reden und jeder redet und mit der Zeit reden sie alle in die gleiche Richtung und dann ist das Ergebnis.
Das Kaffeekränzchen, ne?
Ja, so auf diese Art und Weise. Also es ist die Probleme werden auch gelöst, aber auf eine andere Art und Weise. Und das ist ja das Schöne daran. Ich will ja nicht eine Einheitskultur, dass alle wie in den USA sind, sondern mir geht es ja darum, und so glaub ich, da geht es auch hin, dass solche kulturelle Unterschiede, die Art und Weise, wie ich mich unterhalte, die Art und Weise, wie ich zu meinem Probleme löse, die Art und Weise, wie ich zu einer gemeinsamen Meinung komme, das wird sich immer über die ganze Welt hin unterscheiden. Mir geht es darum, dass diese Privilegierung und die Nichtanwendung der Menschenrechte auf insbesondere die unterprivilegierten Schichten, die Frauen, die Kinder und dann eben auch noch diejenigen, die kein eigenes Land haben und so weiter, dass die sich ändert. Und da ist die Globalisierung ein ganz guter Weg dafür.
So, Sie haben gefunden auf Ihrer Weltreise, dass die Globalisierung ein guter Weg sein kann oder dass sie gut sein kann, wenn sie nur radikal genug angewandt wird. Was haben Sie nicht gefunden?
Ja, ich habe diese Exotik nicht gefunden oder während dem, man fährt ja eigentlich los und hat Bilder im Kopf. Also man weiß, wie in Sydney die Oper aussieht und will unbedingt sehen, wie das da jetzt da ist und dann kommt man hin und es ist eine Enttäuschung. Also weil die Bilder, die man im Kopf hat, vom Fernsehen her und vom Geo und was auch immer, das sind ganz perfekte Bilder, die alle diese Fotografen, die Profis, die müssen ja immer nochmal einen neuen Blick drauf, nochmal einen anderen und zwingen zu einer immer größeren Exotik des Blicks, weil sie im Wettbewerb miteinander stehen und immer noch bessere Bilder. Und dann kommt man vor Ort. Und das Ding sieht alles sehr hundsnormal aus. Also da ist dann halt hinter der Oper, sind da irgendwelche Hochhäuser oder wenn man in der andere Richtung guckt, ja, dann ist da gegenüber ist so ein Merry-Go-Round, also eine Achterbahn und ein Gequietsche. Die Oper ist ziemlich grau geworden, weil sie auch schon ziemlich alt ist. Wenn die Sonne nicht genau drauf knallt, ist sie eigentlich so ein ziemlich graues, unscheinbares Ding. Und so geht es mit allen Dingen. Man ist so verwöhnt und verzogen und in eine falsche Richtung gedrängt durch die Art der Bilder, die man in den Zeitschriften und im Fernsehen sieht, dass die Dinge, wie sie wirklich sind, ungeheuer banal erscheinen. Die ganzen Leute, die da um einen rum sind und die fotografieren, die strengen sich unglaublich an, müssen da also auf Türme klirren oder rausgehen in die Landschaft, damit ja diese Telegrafenleitung nicht aufs Bild kommt, und sind im großen Wettbewerb mitzuhalten mit den Bildern, die von den Profis gemacht werden. Was man da lernen muss, ist, diese Banalität zu akzeptieren und zu merken, aha, so ist es halt, die Wirklichkeit ist überall wie daheim, ziemlich banal. Und die Leute sind, wenn man dann genauer hinguckt, merkt man, da laufen nicht die großen exotischen Unterhaltungen, sondern die unterhalten sich über die gleichen Nichtigkeiten und über die gleichen Alltagssachen wie bei uns. Das Alltagsleben ist überwiegend banal.
Und zwar überall.
Überall.
Einstweilen vielen Dank.
War mir ein Vergnügen.
I live by the river.
So,